Urlaubszeit und WM-Zeit gleichzeitig. Fußball, WM, das wird bezeichnet als Fest der Freude. Persönlich bin ich nicht zu 100% davon überzeugt, aber im Fernseher sieht man, die Fans jubeln, die Fußballspieler jubeln. Vielleicht hast auch du das ein oder andere Mal gejubelt mit Deutschland oder einem anderen Team. Fußball, der Freude schenkt. Für andere hat Fußball keine Bedeutung, deswegen ist ja Sommerzeit und Urlaubszeit. Auch sie kommen auf ihre Kosten mit den Ferien oder Urlauben. Und andere haben vielleicht einfach nur eine Freizeit oder Ferienzeit ums Haus herum und können das schöne Wetter genießen. Es gibt viele Dinge, worüber man sich freuen kann. Im ersten Petrusbrief, im zweiten Abschnitt, den Dagmar eben vorgelesen hat, da geht es um Freude. Und ich habe die Predigt überschrieben mit unser Glaube als Quelle unserer Freude. Genau, ich sehe hier nichts, aber ist okay, wir schauen einfach nach hinten. Wenn wir uns freuen, dann freuen wir uns in der Regel über eine bestimmte Sache. Was ist der Inhalt unserer Freude? Die Fußballfans freuen sich ja nicht einfach nur über den Fußball, über ein schönes Fußballspiel oder gutes Fußballspiel. Es gibt auch solche Fußballfans. Aber in der Regel freut man sich einfach über den Sieg der eigenen Mannschaft. Und genauso stellt sich die Frage, woran freuen wir uns? Was ist der Inhalt unserer Freude? Was ist die Quelle unserer Freude? Ich hatte mal in einem Gespräch, hat eine Person gesagt, naja, wir Christen sind ja nicht unbedingt bekannt dafür, für unsere Freude. Und das ist eigentlich ganz schade. Im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, kommen ganz viele Stellen vor, wo es um die Freude der Christen geht. Die Freude an Gott. Und so komme ich zum ersten Punkt, der Inhalt unserer Freude. Und wir betrachten die ersten Verse. Petrus folgt in seinem ersten Petrusbrief einem normalen Briefaufbau der damaligen Zeit. Zuerst wird Lob, wird der Empfänger genannt und der Absender, und jetzt kommt ein Lob eben auf einen Gott. Also damals einen Gott, jetzt bei Petrus auf den einen Gott. Und genau das ist das Thema dieses Abschnittes. Es geht eigentlich um den Lobpreis über Gott, den wir Christen haben können, den wir Christen haben sollen. Lobpreis Gottes, das ist die Aufgabe eines jeden Gläubigen. Es ist unsere Kernaufgabe. Und das Alte Testament sagt, Gott ist würdig zu preisen aufgrund seiner selbst. Er ist würdig zu preisen, weil er zum Beispiel allmächtig ist, weil er allgegenwärtig ist. Er ist zu preisen, weil er ist, wer er ist. So ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Staatsoberhäupten, wenn sie ein anderes Land besuchen. Man gibt diesem Staatsoberhaupt eine bestimmte Ehre aufgrund seines Standes. Er ist das Staatsoberhaupt und hat Ehre verdient. Genauso ist es bei Gott, weil er es wert ist, gepriesen zu werden, sollen wir ihn preisen. Bei Petrus steht das aber nicht im Vordergrund. Natürlich schwingt das mit, aber Petrus begründet es anders, warum wir Gott loben sollen. Er führt nicht den Grund auf, weil Gott ist, weil er ist, sondern weil wir wiedergeboren sind. Wiedergeboren. Eigentlich im Urtext heißt es gezeugt werden. Aber neugeboren, wiedergeboren, neu gezeugt zu werden, ist nicht dasselbe, ja, aber es steht sehr nahe beieinander. Es steht für einen Neuanfang. Entstehung von was Neuem, Entstehung von Leben. Geburt, da wo das Kind quasi zum sichtbaren Leben kommt und die Zeugung der Entstehung des Lebens im Mutterleib. Beide Worte stehen für diesen Neuanfang von Leben. Und beide Worte zeigen uns die Passivität des Babys. Wir selbst können uns nicht zeugen. Wir selbst können uns nicht gebären. Und so erinnert Paulus uns daran, wir sind von Gott neu geboren. Es ist sein Werk. Wir haben uns nicht zu Kindern Gottes gemacht, sondern er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Das heißt, wir preisen ihn dafür, weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat, weil er uns neu geboren hat. Hier ist auch die Betonung, oder hier schwingt mit, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Jesus Christus starb am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben. Und Petrus lehrt uns, dafür sollen wir nicht nur Jesus preisen, dafür sollen wir eben auch Gott preisen. Es ist das Gnadenwerk Gottes, dass er uns neu geboren hat. Es ist das Gnadenwerk Jesu Christi am Kreuz, uns zu versöhnen. Und es ist das Gnadenwerk Gottes, uns neu zu zeugen, neu zu gebären. Und damit verbunden bringt hier Petrus zwei zusätzliche Aussagen, worüber wir uns freuen sollen. Wir sind Erben. Nach Galater 4, Vers 7 ist die Lehre, wenn wir nun Söhne sind, so sind wir auch Erben. Und genauso lehrt auch Petrus hier. Zuerst kommt die Gnade Gottes, die uns zu seinen Kindern macht. Und nun verdeutlicht Petrus, wir sind nun Erben Gottes. Was ist das Erbe, das wir bekommen werden? In der Regel wird das Erbe hier auf das ewige Leben ausgelegt. Das ewige Leben, was damit verbunden ist, dass wir Kinder Gottes sind. Ewiges Leben. Ewiges Leben ist mehr als einfach nur zu leben in Ewigkeit. Wenn die Bibel von Tod und Leben spricht, spricht sie von einem erfüllten Leben. Von einem Leben, wo alles Böse nicht vorhanden ist, sondern nur Gutes dein Leben prägt. Und somit ist dieses ewige Leben gefüllt von Erfüllung, gefüllt von Ruhe in Gott. Vielleicht ist es ein kleines Beispiel eines Ferraris. Ich weiß, diejenigen, die Autos nicht lieben oder die schöne Autos nicht so mögen, können vielleicht das Beispiel auf eine andere Sache anwenden. Aber ein Ferrari, schönes Auto, 0 auf 100 in weniger als 3 Sekunden, wenn du aufs Gaspedal drückst, einfach mal super Sound und dich drückst in den Sessel rein und du gehst weg. Nehmen wir an, du bekommst dieses Auto geschenkt. Du hast nun dieses Auto, aber die einzige Auflage, die du bekommst, du darfst nur von Mademühlen zur Krumbach-Talsperre fahren. Nicht den normalen Weg, sondern nur auf dem Schotterweg, wo du gerade mal 20 Kilometer pro Stunde reist. Du hörst zwar den Sound, du spürst irgendwie, ja, da ist noch mehr Kraft, wenn du aufs Gaspedal drückst, aber eigentlich ist es sinnlos, ein solches Auto auf diesem Weg zu fahren. Du schmeckst, was der Ferrari alles bietet, aber du erlebst es eigentlich nicht. Und genauso ist es in unserem Leben. Viele Dinge sind schön in unserem Leben. Ja, bereiten uns Freude in unserem Leben. Ja, wir dürfen uns daran freuen, aber es ist immer ein schmaler Grat, unsere Freude oder das, was uns mit Freude füllt, anzubeten oder einfach den Segen zu genießen. Das, was uns erfüllen soll mit Freude, ist Gott selbst. Die schönen Dinge in deinem Leben sind wie der Ferrari auf dem Schotterweg. Sie stehen nichts im Vergleich zu dem, was wir in Ewigkeit haben werden. Psalm 16, Vers 11: Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Bei Gott ist die Erfüllung. All das, was du erlebst, ist ein Vorgeschmack des Segens, den du erleben wirst in Ewigkeit, worauf du dich freuen kannst. Das Erbe, das du bekommen wirst, ist so viel besser als alles, was du hier in Freude erlebst. Und die zweite Aussage ist das Heil. Sie sind natürlich damit angedeutet, was es da noch gibt: Unheil. Heil und Unheil, die beiden Gegensätze. Aber Heil ist Segen. Heil ist verbunden mit dem Erben. Es ist das Heil, das wir bei Gott bekommen werden. Es ist Gutes zu haben im Überfluss. Und wie beschreibt Petrus hier dieses Heil? Es liegt bereit und es ist bewahrt. Wenn es bereit liegt, bedeutet das, dass du es jetzt noch nicht hast. Es wird kommen. Es ist noch nicht hier. Wir müssen uns bewusst sein, das Heil ist noch nicht absolut da. Und das ist vielleicht ein Argument gegen das sogenannte Wohlstandsevangelium, das immer größere Kreise zieht. Heil zu haben in Überfluss ist uns auf die Ewigkeit zugesagt, nicht auf das Leben hier. Das heißt im Text, am Ende der Zeit werdet ihr es empfangen. Es liegt bewahrt. Es ist nicht wie das menschliche Hab und Gut, das gestohlen oder verrottet werden kann, sondern es bleibt bestehen, über den Tod hinaus. Das Heil ist sicher. Und dies ist die Hoffnung von uns Christen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, so sagt man so schön. Es gibt die hoffnungslose Hoffnung. Eine Hoffnung, die irgendwie da ist, aber man weiß, eigentlich hat man keine Chancen. Das ist zum Beispiel so wie im Sport, wenn man an das Spiel heute Nacht denkt, Schweiz gegen Argentinien, da hat man als Schweizer eine Hoffnung, aber man weiß, eigentlich ist sie nicht realistisch. Es gibt diese Hoffnung in unserem Leben, bei Krankheit, ein Funke Hoffnung, aber man weiß, eigentlich ist der Fall hoffnungslos. Es ist die hoffnungslose Hoffnung. Es gibt die tote Hoffnung, eine geliebte Person, die gestorben ist, irgendwie die Hoffnung, dass das alles nur ein böser Traum ist. Aber es ist kein böser Traum. Wir haben eine andere Hoffnung. Die Hoffnung gibt uns Gewissheit. Des Gläubigen Hoffnung ist die Gewissheit. Wieso ist es die Gewissheit? Hier im Text heißt es, weil Jesus Christus auferstanden ist. Weil Jesus Christus auferstanden ist, hast du eine Ewigkeitshoffnung. Hast du diese vollkommene, wahnsinnig schöne, tolle Hoffnung in aller Ewigkeit. Paulus formuliert in 1. Korinther 15, eben diese Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, weil er auferstanden ist, dass auch wir eine Ewigkeitshoffnung haben. Und er macht es über viele Verse hinweg. Hier formuliert es Petrus ganz kurz. Wir haben dieses Erbe zugesagt, wir haben dieses Heil zugesagt, wir haben das ewige Leben zugesagt, weil Jesus Christus auferstanden ist. Unsere Hoffnung ist eine reale Hoffnung. Sie ist begründet in der Auferstehung Jesu Christi. Aber es bleibt eine Hoffnung. Wieso? Weil sie zukünftig ist. Wir haben sie noch nicht fest in unseren Händen. Im Johannesevangelium, ein Evangelium, das besonders dadurch lebt, von dem schon jetzt und noch nicht. Und das klingt hier bei Petrus an. Wir haben die Heilszusage. wir haben bereits jetzt die Vergebung in Jesus Christus. Ja, wir haben bereits jetzt die Zusage, wir sind Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar. Wir haben die Zusage vom ewigen Leben, trotzdem, sofern Jesus Christus nicht kommt, werden wir alle sterben müssen. Wir haben das Heil empfangen. Wir haben keine Angst vor Gericht, vor dem Gericht vor Gott, aber unser Heil wird sich erst noch offenbaren. Unser ewiges Leben wird erst kommen. Inhalt unserer Freude ist die reale Hoffnung. Die reale Hoffnung, die wir durch die Auferstehung Jesu Christi haben. Seine Auferstehung beweist uns, dass wir auferstehen werden, dass wir die Vergebung haben, dass wir das Erbe antreten werden. Das heißt, anstelle von verdientem Gericht haben wir Hoffnung. Das Geschenk, die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben. Und das soll unser Herz mit Freude füllen. Und nun kommt Petrus zu einem unangenehmen Punkt. Denn diese Tatsache soll unser Herz mit Freude füllen, egal in welchen Umständen wir stehen. Petrus schreibt von Prüfungen. Prüfungen ist ein weiterer Begriff. Manche Übersetzer, die schreiben, man sollte hier mit Versuchung übersetzen oder Probe übersetzen, Anfechtung übersetzen. Die Theologen sind sich hier uneins. Ja, worauf spielt hier Petrus genau an? Einige vermuten, dass die Christen, also die Empfänger des Petrusbriefes, verfolgt wurden. Wahrscheinlich war es keine über das ganze Römische Reich streckende Verfolgung der Christen, aber es lässt sich nicht zu 100% ausschließen, dass es eine lokale Verfolgung der Gemeinde gab. Im Petrusbrief haben wir verschiedene Anspielungen auf dieses Leid, das die Christen durchgehen, diese Prüfung. Kapitel 2, Vers 12 ist von Verleugnung die Rede, Verrat. Niemand, der zu dir hält. Menschen, ja, die dir zusagen, zu dir zu halten und die dir dann ohne schlechtes Gewissen in den Rücken fallen. Vielleicht hat es schon jemand erlebt. 2 Vers 19. Traurigkeit. Dinge, die unser Herz betrüben, die unser Herz traurig stimmen, die unser Herz niederschlagen. 2 Vers 19. Die Unrecht erleiden. Unrecht, ganz ein allgemeiner Begriff. Wo hast du Unrecht erlebt? Kapitel 3, Vers 14. Leid, obwohl wir richtig handeln, obwohl wir gut handeln. Leid aufgrund unserer guten Taten. Kapitel 4, Vers 1. Leid im Fleisch. Leid, das wir haben aufgrund des Kampfes zwischen des Geistes und unserem Fleisch, wo wir auf Dinge verzichten müssen, die unser Herz begehrt, die unser Fleisch begehrt, aber Gott sagt nein. 4, Vers 12, das Feuer der Verfolgung. Die Verfolgung, in der Regel wird es so gedeutet, dass es eben der Start der Verfolgung angespielt ist. Das Leid, allgegenwärtig bei den Empfängern dieses Briefes. Und auch wenn dieses Leid nicht genauer definiert wird oder diese Prüfung, so ist es gut, denke ich, dass es sehr allgemein formuliert ist. Wenn hier stehen würde, freut euch im Herrn trotz den widrigen Umständen in Krankheit, würden wir sagen, ja, aber ich erlebe widrige Umstände auf der Arbeit. Ich muss mich nicht freuen. Und so ist es ganz allgemein geschrieben. Wirst du versucht und deswegen ist es eine Prüfung für dich, die Freude im Herrn. Hast du andere Anfechtungen in deinem Leben? Wird dein Glaube auf die Probe gestellt? So gilt es, sich im Herrn zu freuen. Petrus spricht, auch wenn ein solches Leid im Leben über dich kommt, ist die Freude an Gott das, was dich durchtragen soll.
Ja, er schreibt noch von einer größeren Freude. Er schreibt hier von einem Jubel. Während der Fußball-WM, da werden uns einige Jubel geschildert oder im Fernseher übertragen. Das erlösende Tor, das in der Nachspielzeit oder im Elfmeterschießen passiert. Ja, die Ekstase, die dann ausbricht. Ja, so muss es bei uns nicht sein. Ein Jubel, der alles vergessen lässt. Der den Moment vergessen lässt, die Probleme, die du auf deiner Arbeit hast, eine kurze Zeit der Freude, die den Schmerz überspielt. Und ich glaube, eine solche Freude ist dir angesprochen. Ja, selbst in Prüfungen, ja, selbst in Anfechtungen, dass wir vergessen, sondern auf Gott ausgerichtet sind. Wieso kommen wir zu solchen Prüfungen? Wieso schenkt die uns Gott? Hier ist die Aussage, dass euer Glaube erprobt wird. Das ist der Vergleich in der Schule und deswegen wird das auch häufig mit Prüfung übersetzt, weil wir gleich richtig assoziieren. In der Schule haben wir Prüfungen, um eben auch dem Lehrer zu zeigen, um uns selbst zu widerspiegeln, ja, können wir das, was wir gelernt haben? Eine Abschlussprüfung, die berechtigt, dass wir uns Ärzte zum Beispiel nennen dürfen, weil wir die Abschlussprüfung bestanden haben. Und so gibt es auch im Glauben verschiedene Prüfungen, die unseren Glauben offenbaren. Ja, liebe Kinder, ich habe bisher gut mitgemacht. Und jetzt habe ich was für euch. Wenn ihr den Mut habt, dürft ihr gerne nach vorne kommen. Vielleicht darf ich kurz das Mikro haben. Oder jemand von euch, zwei. Jonathan, bist du mutig? Ja, habe ich doch gedacht. Gib mal dem Jonathan diesen Schwamm in die Hand. Genau, und jetzt gebe ich dir den Auftrag, den in das Wasser reinzudrücken und im Wasser zusammenzudrücken und dann wieder aufgehen zu lassen und rauszunehmen und dann vielleicht so in der Höhe, wo man es gut sieht, auszudrücken. Okay? Jetzt gut mal zusammendrücken. Das ist genau. Jetzt kannst du es rauslegen. Jetzt ausdrücken. Okay, was sehen wir? Der Schwamm geht ins Wasser, der Jonathan drückt zusammen, was kommt raus? Wasser. Genau, Wasser mit Schaum. Es kommt Schaum raus. Wieso kommt der Schaum raus? Durch den Druck. Genau, durch den Druck. So, Lena, komm mal mit. Jetzt habe ich hier ein zweites Gefäß mit Wasser drin. Jetzt ist die Mama nicht mehr da. Oder du kannst hier abputzen, genau. Ja, Lena, jetzt machst du hier mal den Schwamm rein und machst das genaue Prozedere wie bei Jonathan. Also reindrücken und zusammendrücken. Das ist so dolle, wie du kannst, genau. Und jetzt nimmst du es raus und drückst zusammen. Okay, was passiert hier? Nur Wasser. Das haben wir vorhin gesagt, es kommt Schaum raus, weil zusammengedrückt wurde, sondern es kommt Schaum raus, weil, genau, entscheidend ist nicht der Druck, den ich drauf gebe, sondern entscheidend ist, was sich darin befindet. Jetzt könnt ihr euch nochmal hinsetzen, Dankeschön. Wieso habe ich dieses Beispiel hier angefügt?
Eine Prüfung drückt zusammen. Es offenbart, was im Schwamm drin ist. Das heißt, die Prüfung offenbart unseren Glauben, ob unser Glaube standhaft ist oder nicht. Ob unsere Freude in Jesus Christus ist oder nur an seinen Segnungen. Petrus lehrt hier, die Prüfung offenbart deinen Glauben. Und vielleicht eine kurze Anmerkung hier, das ist der größte Unterschied zwischen Psychologie und Seelsorge. In der Seelsorge geht es darum, das zu bearbeiten, was da drin ist und unter Druck offenbar wird. In der Psychologie geht es darum, den Druck zu vermindern, den Druck wegzunehmen, dass das gar nicht rauskommt. Aber das als kurze Anmerkung. Petrus lehrt, die Prüfung offenbart unseren Glauben. Und wenn dieser Glaube offenbart wird, dann ist er wertvoller als geläutertes Gold. Geläutertes Gold, etwas vom Wertvollsten auf dieser Welt und vor allem auch zu der damaligen Zeit. Aber Petrus sagt, dieses Gold ist alles vergänglich. Der Glaube ist, was bleibt. Der Glaube wird durch diese Prüfung offenbar, ob du festhältst an Gott. Was ist, wenn der Glaube echt ist? Im Text heißt es, Lob, Preis und Ehre für die Gläubigen. Jetzt weiß ich nicht, wie das jetzt bei der Übersetzung ist. Genau, und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringt. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn man das liest. Jetzt habe ich im Glauben bestanden und das, was ich bekomme, ist Lob, Ehre und Herrlichkeit. Eigentlich drei Worte, die sonst nur Gott zustehen. Lob zum Beispiel, Offenbarung 7, Vers 12. Lob, Ehre und Dank und Preis sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 1. Timotheus 1, Vers 17. Allein Gott sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Oder 5. Mose, Kapitel 32, Vers 3. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Und jetzt schreibt Petrus hier, wenn du die Prüfung bestehst, ja, dann bekommst du Lob, Ehre und Preis. Wieso ist das dem Gläubigen verheißen? Etwas, das eigentlich nur Gott zusteht. Wahrscheinlich ist hier ein fortlaufender Gedanke des Erbes im Hintergrund. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Erben Gottes. Das heißt, wir haben Anteil daran. Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus der Messias euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Wichtig hier, dadurch werden wir nicht über Gott gestellt. Gott ist der Einzige, dem Ehre, Lob und Anbetung gebührt. Aber dadurch, dass wir Kinder sind, Kinder Gottes sind und somit Erben von ihm, haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit, werden Ehre bekommen, weil wir Kinder Gottes sind. Dies wird offenbar, wenn Gott in Jesus Christus wiederkommt. Und deswegen ist es wertvoller als alles geläuterte Gold dieser Welt. Dann wir zu den letzten Versen. Der Glaube als Quelle unserer Freude. Im Abschluss verdeutlicht Petrus das Ziel und den Inhalt unseres Glaubens. Das Ziel des Glaubens ist, Vers 9, das Heil unserer Seelen. Das Ziel des Glaubens ist unser Heil. Das heißt, die Ziel, die Absicht des Glaubens ist die Ewigkeit. So ähnlich wie beim Fußball. Die wenigsten freuen sich an einem guten Fußballspiel, sondern sie freuen sich an einem Sieg ihrer Mannschaft. Der Inhalt der Freude ist nicht der Fußball, sondern der Sieg. Und deswegen ist es entscheidend, was unser Ziel und die Freude ist. Wonach du dich sehnst, darüber freust du dich. Wenn die Ewigkeit unser Ziel ist, wird unser Ziel zum Inhalt unserer Freude. Das Ziel des Glaubens ist unser Heil. Davon spricht Petrus in den Versen 3 bis 5, das haben wir eben angeschaut. Ein unzerstörbares Erbe, Leben in Überfluss bei Gott, unverdient und doch geschenkt durch die Gnade Gottes. Das soll unser Ziel sein und somit auch unsere Freude. Der Inhalt unseres Glaubens ist also unser Heil, das wir durch Jesus Christus haben. Somit wird Jesus Christus zum Inhalt unseres Glaubens, zum Inhalt unserer Freude. Dann wird unser Ziel, unser Inhalt unserer Freude Jesus selbst. Und in Vers 8 geht es genau darum: Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Die Empfänger, wir lieben Jesus Christus, weil er uns alles geschenkt hat, durch sein Werk am Kreuz. An ihn glaubt ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Spielt darauf an, dass die Empfänger ihn nicht gesehen haben. Das heißt sehr wahrscheinlich eine zweite Generation von Christen, die heranwächst. Jesus Christus wird kommen. Jesus Christus ist real. Er ist zwar im Moment unsichtbar, aber er wird sein sichtbares Reich bauen. Er ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Und deswegen jubeln wir bereits heute über diese ungetrübte Freude. Die Quelle unserer Freude ist nicht der Segen, den wir erleben, sondern Jesus Christus und das, was er uns geschenkt hat. Die Ewigkeit, welche wir in und durch Jesus Christus haben. Es ist die Kindschaft Gottes, die wir durch die Gnade Gottes haben. Es ist das nie vergehende Erbe, das auf uns wartet. Es ist die Gewissheit über das Eintreffen dieser Zusagen durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir stehen in der Urlaubszeit, wir stehen in der Ferienzeit, wir stehen in der WM-Zeit. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass unsere Freude nicht von äußeren Umständen abhängt. Dass wir uns nicht an Ferien freuen, sondern dass Gott mehr und mehr zum Inhalt unserer Freude wird. Dass wir unser Herz auf diese Freude ausrichten dürfen, welche Segnungen wir in ewige Segnungen wir in ihm haben. Zusage unseres Heils. Ich möchte schließen mit einem Gebet und wir stehen dazu auf. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, wir preisen dich dafür, was du am Kreuz für uns getan hast. Ja, dass wir durch dein Blut alles bekommen haben. Ja, dass wir diese geistliche Segnungen, von denen Epheser die Rede ist, dass wir die haben durch dich. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen dafür, ja, was wir durch dich haben, dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast, ja, zu deinen Kindern, die das Heil empfangen werden, die Erben sein werden in Ewigkeit. Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unser Herz darauf ausrichtest, ja, dass wir uns wirklich daran freuen, lehren über die Ewigkeit. Ja, dass sich unser Herz nicht an den kleinen Dingen unseres Lebens mehr und mehr ergötzt, sondern auf dich ausgerichtet ist. Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du auch durch Leid, durch Prüfungen, durch Versuchungen hindurch unser Herz bewahrst, auf dich ausgerichtet lässt, dass wir uns freuen dürfen an dir. Es ist dein Werk in uns. Vollbringe du es.